Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Seit Jahrzehnten setzen wir Frauen uns damit auseinander, was es heißt, Frau zu sein. Mutter, Tochter, junge Frau, alte Frau, was macht das mit uns? Und wir werden immer selbstbewusster und sicherer und gelassener. Beschäftigen sich Männer damit, was ihr Leben, ihre Männlichkeit ausmacht? Ein Zitat und interessanter Gedanke von Elke Heidenreich. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge, die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner. Ach, wie schön, ja, Elke Heidenreich. Zitat, wo hast du das gefunden? Also, liest du ihr Buch Alten? Es ist übrigens hervorragend.
Ich liebe Ach, du hast es schon gelesen?
Ja, ich lese es immer wieder. Sind so Essays, sind so Gedanken. Das ist eher wie ein Poesieband für mich. Ich bin ja Sachbuchleserin und ich lese eben Elke Heidenreich immer wieder zwischendurch, weil an einem Strang, das ist nicht meins, weil sie sehr, eben, ich finde sie großartig, poetisch, wunderbar. Ich habe einfach eine andere Art, sie zu lesen, als ihr Buch zu lesen. Ich finde eben, sie ist philosophisch, poetisch, inspirierend, manchmal ärgert sie mich auch, aber ich lieb. Elke Heidenreich.
Aber weißt du, ich glaube, wenn es einen Menschen gibt, der einen nicht ärgert, und ärgern heißt ja, sich unterscheiden, sich reiben, potenziell auch Gedanken weiterdenken dadurch, dann kannst du irgendwie auch mit einer Topfpflanze dich abgeben, oder?
Ja,
wobei, das ist egal, Topfpflanzen haben ja was sehr Beruhigendes. Ich gucke auf meine Topfpflanze oder meine Topfpflanzen in meinem Büro. Nein, aber ne, also irgendwie, das ist ja auch Zeichen von menschlichem Intellekt und Geist und Persönlichkeit.
Absolut. Ja. Und bevor ich es vergesse, zu Elke Heidenreich, es gibt auch eine wunderbare Schweizer Autorin, Julia Onk, die ist 90 geworden und die hat auch eines der schönsten Bücher über das Altern geschrieben. Also immer wieder, irgendwie heißt es bewusst, ich verlinke es dann, bewusst glücklich oder alles war gut oder irgendwie so. Ich habe eine wirklich schöne Rezension schreiben können für die Weltwoche. Auch die werde ich verlinken. Ich empfehle allen jungen, ganz jungen Frauen Bücher über das Altern zu lesen. Das habe ich auch gemacht als junge Frau. Simone de Beauvoir, aber ihr Altersbuch ist ein Buch, ist ein bisschen verbittert. Also da empfehle ich wirklich Elke Heidenreich und Julia Onken, die überhaupt nicht verbittert sind.
Silvia Bovenschen möchte ich auch nennen. Älter werden hieß, glaube ich, ihr Buch. Wie bin ich auf das Zitat gestoßen? Heute Morgen sehr spontan bei der Lektüre der Zeit auf meinem Sofa bin ich auf eine Seite gestoßen, wo Elke Heidenreich und Ildikó Kürti, also zwei Autorinnen, die beide gerade oder in der letzten Zeit Bücher veröffentlicht haben über das Alter, sich geäußert haben. Und Anlass war ein Mann, nämlich Dennis Scheck, gehypter Literaturkritiker seit vielen Jahren. Wir haben vor ein paar Jahren auch mal über ihn berichtet, als er vor ein paar Jahren gottgleich inszeniert. Ich erinnere mich noch, er trug einen weißen Anzug vor weißem Hintergrund, also so ein bisschen, ne, abgehoben, gottgleich. Bücher verbrannt hat, unter anderem ein Buch von Christa Wolf. Und wir haben uns darüber sehr echauffiert. Danny Scheck hat ein Buch von Ildikó Kürti, was seit vielen Wochen auf der Bestsellerliste steht, zerfetzt, zerrissen, in die Tonne getreten, unter anderem mit dem Zitat »Geschnatter aus der Damentoilette sei das«. Und das nehmen beide Autorinnen zum Anlass, sich damit auseinanderzusetzen auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Elke Heidenreich sehr historisch, kulturgeschichtlich, fundiert, philosophisch. Ne? Ildikó Kürti fand ich auch stark, durchaus auch persönlich und auch reflektierend, dass ihre Bücher, also sie ist ja wahnsinnig erfolgreich, seit vielen, vielen Jahrzehnten lebt sie gut davon, Autorin zu sein, es sei ihr herzlich gegönnt und seit vielen, vielen Jahren wird sie von Scheck zerrissen und sie reflektiert, dass sie damit eigentlich ganz locker umgegangen ist all die Jahre und sogar so etwas wie Sympathie für ihn empfunden hat und ihn durchaus mochte und ihn auch mal traf vor ein paar Jahren bei einer Gartenparty und ihn in die Arme schloss und ihm das Du anbot. Also manchmal sind Frauen ja auch ein bisschen masochistisch drauf, dachte ich bei der Lektüre. Und dass das jetzt aber endet durch diesen Verriss eines Buches, was ihr sehr, sehr wichtig ist, wo sie sich auseinandersetzt mit dem Thema älter werden. Und wo sie jetzt sagt, nee, jetzt sind wir wieder per sie, ne? Und sie wäre jetzt in einem Alter, wo sie eben nicht mehr alles akzeptiert, sondern auch einfach mal öffentlich sagt, was du da gemacht hast, öffentlich war scheiße. Also er hat das ja öffentlich gemacht und sehr persönlich, ne, Geschnatter aus der Damentoilette. Als ob der wüsste, wie es auf dem Frauenklo, was da passiert.
Ja, also,
ne?
also Denis Scheck, du bist viel zu nett. Ich habe allen gesagt, ich sei viel zu nett. Denis Scheck ist ein totalitäres, frauenhasserisches A. Pünktchen, Pünktchen. Er ist unerträglich und das seit 23 Jahren. Er ist echt einer dieser hässlichen Männer, klein, hässlich bis zur Nacht, vor dem mich meine Mutter immer gewarnt hat, die gemeint hat, ich durfte das nicht aufschreiben, aber hier darf ich es sagen, nimm dich in Acht vor hässlichen Männern. Und das würde ich allen Frauen empfehlen, denn hässliche Männer verachten und hassen Frauen, selbst wenn sie auf Samtpfoten daherkommen. Es gibt vielleicht die Ausnahme der Cyrano de Bergeracs, also diese sehr charmanten, intellektuellen Frauenumgarner, aber wirklich Vorsicht vor solchen Typen. Und ich kenne die, das sind genau die Trolls, die auch mein Leben immer wieder versuchen zu ärgern. Ich fand diese
Seite... Ich finde die Verallgemeinerung, wir sprachen in der letzten Folge darüber, nicht immer passend. Ne? Manchmal kommen sie auch an die Grenzen.
Von aber weißt du was?
Am konkreten
du das,
Beispiel.
Nein, aber sorry, wenn du das sagst, ich muss da schnell dagegen halten, weil ich realisiert habe in den letzten Wochen, uns Frauen, gerade auch Feministinnen, wir werden von diesem ganzen Vogue-Geist die Instinkte ausgetrieben. Das heißt, wir sollen, also wenn du irgendwie einen psychisch gestörten Menschen siehst, oder, ist der Instinkt, geh nicht zu nach. Geh nicht zu nach, genau. Heutzutage wird uns eingetrichtert, nein, hilf, oder, die ganze Zeit. Es werden uns alle unsere quasi Steinzeit-Menschen-Instinkte, was ich ja immer gut finde, Zivilisation ist sehr wichtig, aber es gibt dann so, gerade bei Frauen wird alles ausgetrieben. Also dass Frauen sich erhitzen und ergötzen sollen an Gewaltpornografie. Dass Frauen durchaus ihren Machtmasochismus in Gruppensex ausleben sollen. Vor allem junge Frauen, das ist ja gut für die alten Männer. Und so weiter und so fort.
Und
also ich rede nachher auch noch über OnlyFans. Und das sind, genau das habe ich jetzt realisiert, wenn ich gesagt habe, meine Mutter hat mal gesagt, Vorsicht vor hässlichen Männern, weil das ist auch ein Instinkt, weil du musst dir überlegen, was hässliche Männer, also weißt du, hässlich ist in der ganzen, im ganzen Auftreten, im ganzen, also eben so wie er auch vor die Kamera tritt oder diese arrogante Haltung, ich finde sowieso Bücher in die Tonne werfen, ist so ein Konzept.
Geht gar nicht.
Dass mir
und Bücher
so
verbrennen.
Und das wird
schon
seit
nicht,
23
ne?
Jahren getrieben. Habe ich gelesen in diesem Artikel. Deshalb, also ich wollte nur schnell das bringen wegen den Verallgemeinerungen.
Ja, okay, gut. Ich find einen anderen Punkt noch diskussionswürdiger. Also die Art und Weise, das ist auch der Punkt, den Elke Heidenreich in ihrem Beitrag sehr, sehr stark macht, nämlich dieses, wie kann es eigentlich sein, dass wir das akzeptieren, wie Männer mit Frauen und Werken von Frauen öffentlich umgehen? Mhm. Ne? Und sie ist ganz klar, also wenn eine Autorin schlecht ist, kann man auch sagen, sie ist schlecht. Aber man muss das nicht mit misogyner Kackscheiße, das ist jetzt mein Wording, nicht ihres, mit Frauenhass triefend machen, sondern sie will eine sachliche Kritik. Ne? Damit sagt sie nicht, dass das Buch von Ildikó Körti schlecht ist, ne? Aber das ist ihre allgemeine Analyse. Und das ist ja... Das ist ja etwas, was uns auch in die Podcasting zusammengebracht hat vor 6 Jahren. Ich glaube, in einer der ersten Folgen haben wir über diese bemerkenswerte Studie der Uni Rostock damals gesprochen, die sich Feuilletons im deutschsprachigen Raum gegriffen hat und geguckt hat, wie wird denn berichtet in Feuilletons großer Medien über die Werke von Frauen, und kam drauf, 2/3 aller Kritikerinnen, Kritiker, also Menschen, die über Bücher schreiben, sind Männer. Und diese Männer schreiben vor allem über Männer. Wobei Frauen, Kritikerinnen, eben auch zu einem großen Anteil über Männer schreiben. Das ist dann eben 50-50. Bei den Männern ist es aber viel mehr. Und damit entsteht ein unglaubliches Ungleichgewicht der Öffentlichkeit für Bücher von Männern. Und diese Rezension, das war das Ergebnis der Studie, bekommen auch noch viel mehr Platz, haben häufiger Fotos, ne? Sie gehen meistens über mehrere Spalten, also mehr Raum, mehr Öffentlichkeit, mehr Verkauf am Ende, ne? Das war dieses Jahr. Und jetzt stellen wir fest, die einflussreichsten Menschen, die Bücher rezensieren, was direkte Folgen hat auf den Absatz und Bekanntheit und Reputation, sind Männer. Und einer der bekanntesten ist Denis Scheck, der, und das stellen beide in ihren Texten heftig raus, über Bücher von Frauen in einer abwertenden und frauenverachtenden, ne, nicht sachlichen, nicht begründeten Art und Weise urteilt, was wirklich erschreckend ist. Und ein Zitat, was mich wirklich schockiert hat, ist, dass Denis Scheck Ildikó von Körti vorwirft, sie schriebe wie, Zitat, Inge Meisel auf Ecstasy. Das ist so frauenverachtend und so krass gegen Inge Meisel, eine der großen, aufrechten, unfassbar talentierten Theaterschauspielerinnen, Jüdinnen im Deutschland nach der Nazi-Zeit. Wir haben über Inge Meisel auch schon sie mal porträtiert in einer unserer Folgen, bekam als Jüdin Auftrittsverbot unter den Nazis, kehrte trotzdem zurück auf die deutschen Bühnen, als dann der Zweite Weltkrieg vorbei war, war bei einer der ersten Vorstellungen am Hamburger Theater 45 dabei, hat die großen Rollen gespielt, wurde bekannt als Mutter der Nation, nein, Quatsch, in die Unverbesserlichen, und wird degradiert auf eine Rolle der alten, braven, dümmlichen Frau, die sie nie gespielt hat. Also was für ein Frauenhass in so einem Zitat. Was meint er mit Inge Meisel auf Ecstasy? Ne? Die gekämpft hat für Frauenrechte, gegen Sexismus, die beteiligt war am großen Sexismusprozess gemeinsam mit Ali Schwarzer. Es ist unfassbar, was hier für ein Frauenhass toleriert wird. Das ist mein Punkt.
Ja, das ist auch mein Punkt. Aber ich irgendwie, jetzt kommt wieder irgendein Unbehagen, weil eigentlich Denis Scheck genau den Feuilleton so bedient. Die ganze Theaterkulturszene, die dreht sich, oder also die besteht nur aus jungen Frauen, neuen jungen Frauen, die sich dann anpassen, den alten Genies. Aber diese alten Genies, dieses Kichern, dieses Männerlachen unter Männern, wenn sie über Frauen reden, das kommt mir sehr bekannt vor. Und Männer lesen keine Frauen, Männer hören auch keine Frauen-Podcasts. Ist mir erst gerade wieder aufgefallen, ich wollte einen Podcast über die Podcast-Szene machen, und der Kollege, dem kommen nur Männer, also der ärgert sich nur über Männer-Podcasts. Oder also die Referenz, die Vorstellung der Welt ist männlich. So wie Elke Heidenreich das im Zitat von Simone de Beauvoir, das ich jetzt nicht gerade zur Hand habe, auch sagt, diese Vorstellung der Welt ist männlich und die Männer nehmen diese, ihre Vorstellung der Welt als Instanz, als Referenz. Und da ist all dieses Gemurmel, dieses Geschnalze, dieses Geplapper über Feminismus eigentlich völlige Inszenierung. Also es hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Das sind Narrative, die bedient werden, als ginge es den Mädchen, den Kindern, den Frauen, den Jungen, den Mittelalterlichen, den alten Frauen besser in dieser Welt. Wir haben tatsächlich Zivilisationsfortschritte gemacht. Ich sage immer wieder und ich erinnere Sie alle daran, das Einzige, was wirklich unabhängig und frei macht, ist die materielle Basis. Da bin ich die alte Marxistin. Geld. Macht alles in eurem Leben, damit ihr finanziell, damit Sie finanziell unabhängig seid. Sind. Weil alles andere drumherum ist Schaum, ist schaumgewordene Anerkennung, Bewunderung oder Hofierung, hat aber mit der Essenz des weiblichen Lebens, wenn es hart kommt, nichts zu tun. Mhm. Und umso verwerflicher sind die Kulturinstanzen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und auch im Privaten oder in der Alpenpravda, der Süddeutschen Zeitung, die eben so tun, als wären sie fortschrittlich, kritisch, poetisch, literarisch, was ich ja wichtig finde, das finde ich für jeden Menschen wichtig, die aber nur so tun und im tiefen Kern, vor allem im Zeitalter der digitalen Neukodierung, massiv brutal sind. Also zuerst in der Sprache und es zeigt sich eben auch in der gestiegenen Gewalt gegen Frauen. Und das hat alles zu tun mit diesen Narrativen, die auch von jungen Influencerinnen bedient werden. Und das ist wirklich, und ich finde es eine Schande, dass dies nicht philosophisch strukturell analysiert wird. Gerade jetzt, wo es mir auch aufgefallen bei Jürgen Habermas und Alexander Kluge, die zwei Männer, die wurden ja in allen Leitmedien rauf und runter gefeiert. Man hätte meinen können, Simone de Beauvoir sei gestorben, oder? Also eine wirklich große Philosophin. Ich fand's ätzend, wie diese zwei großen Männer völlig unkritisch rezipiert wurden in ihrem Werk. Also was bei einer Frau immer wieder passiert. Und das sehe ich so, also egal. Zwei es ist Gedanken gut, dazu. Haben wir darüber geredet, aber nee, ich
wir sind noch nicht
so
fertig. wir sind noch nicht yeah. fertig. Du hast nämlich ganz spontan Julia Onken genannt. Ich habe spontan Bovenschen genannt. Frauen, die über ihr eigenes Altwerden schreiben und eben Heidenreich und Kürte genauso.
Philipp Roth, sowas. Alle machen das. Also alle haben ihre Alterswerke. Entschuldigung, also die Männer.
Ja, aber Alterswerke ist was anderes. Die Frauen schreiben übers Altwerden. Die Frauen schreiben über die Veränderung des Frauseins auch im Alter, durch das Älterwerden. Die Frauen schreiben immer auch, was macht das mit mir, mit meinem Körper, wie verändert sich mein Körper, wie verändert sich auch meine Rolle in der Gesellschaft, was sind die Probleme, die damit einhergehen oder auch die Freiheiten. Gibt es sowas Vergleichbares bei Männern? Mir, also ich bin Literaturleserin, viel mehr als Sachbuchleserin. Mir fallen Alterswerke ein von Literaten, ne? Ehrlich gesagt nur gruselige. Also es sind dann oftmals so Geschichten alter Männer, wie sie ihren zweiten, dritten, vierten Frühling in der Liebe zu einer jungen Frau finden. Aber gibt es diese Auseinander? Fällt dir ein Buch ein? Wirklich ja, also ein Werk?
Schon Ich find schon Philip Roth.
Philip Roth?
Redet über, neben Philip Roth.
Ja.
Homer. Homer sicher in den griechischen Mythologien. Ich nochmals ein Unbehagen. Wenn Frauen über das Altern schreiben, ist das sehr empfehlenswert. Es ist interessant, es ist wichtig. Gleichzeitig ist mein Unbehagen darin, dass Frauen eben in dieser Frauen als Narzisstinnen diese selbst, und das macht eben Elke Heidenreich in ihrem Altersbuch nicht. Es ist wirklich ein weises Buch. Es ist nicht ein
machst du den Satz noch zu Ende? Die Frauen als Narzisstinnen, was?
Die Frauen als Narzisstinnen neigen dazu, dass sie sich selbst bespiegeln, ständig Selbstbespiegelung im Körper,
aber das macht weder Onken noch Bovenschen.
Nein, also Bovenschen, Onken und Heidenreich machen das nicht.
Wer macht's denn?
Die andere Autorin, deren Namen ich nie aussprechen kann, die macht es. Die hat ja auch schon die Experimente gemacht als Blondine, als schlanke Blondine. Es sind alles ganz wichtige Bücher, sicher für ganz viele Frauen. Ich habe diese Selbstbespiegelung, finde ich unweltlich, also finde ich zum Teil dann apolitisch. Und deshalb, also ich habe dort einfach, ich mag aber, diese ständige Selbstbespiegelung, Nachdenken über Fruchtbarkeit, Körper und was auch immer nicht so.
Aber der Punkt ist ja, dass dieses Buch, das ich nicht gelesen habe, politisch wird, indem sie etwas thematisiert, das wäre meine Prämisse, was eben eigentlich nicht vorkommt. Frauen ab 47, auch wieder eine schöne Studie, auch wieder aus dem Norden, kommen ja weit weniger vor medial. Ich staune jedes Mal, wenn ich einen Film sehe, wo wirklich ältere Frauen mit Falten, und wir wissen alle, die Falten kommen mit Ende 30, wo man Falten sieht, wo man Gesichter sieht, wo man Leben sieht, wo man Weiblichkeit sieht, die aber ansonsten medial anders aussieht.
Das ist Oberfläche, es ist Oberfläche.
Aber es ist politisch.
Nein, aber Narrative, sorry, Filme sind Narrative. Filme sind Utopien, sind irgendwas. Ich ganz ehrlich, Also ich finde das so oberflächlich. Mich interessieren Frauen nicht, wie viele Falten sie mit dem Alter kommen. Mich interessiert die Erfahrung der körperlichen Veränderung, interessiert mich einfach nicht so, weil das so eine Selbstbeschauung ist. Nochmals, Reitenreich, Julia Onken machen
Dissens,
und Bovenschen machen das nicht. Ich mag aber diese Obsession seit dem 21. Jahrhundert. Also Hedwig Thoma hat sicher nicht von den Falten gesprochen.
Und wie?
Von ihren Falten.
Aber anders, oder? Politisch.
Ja,
das Alter war eins ihrer großen politischen Texte, Themen.
Ja.
Und die Grundthese war immer, Frauen wird in unserer Geschichte ein Wert zugestanden und der sich an ihrer Geschlechtlichkeit und an ihrer Fähigkeit, sich fortzupflanzen, festgemacht wird. Und sobald die Frauen das verlieren, werden sie noch mehr abgewertet. Vorher wird ihnen strukturell Zugang zu Bildung, Unabhängigkeit, ökonomischer Unabhängigkeit verneint, verwehrt. Danach kommen sie auf das Abstellgleis und sie macht das fest an ganz vielen Publikationen, die im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert veröffentlicht wurden, die gegen die alten Frauen, also gegeifert haben. Ne? Wir denken an Paul Julius Möbius über den physiologischen Schwachsinn des Weibes.
Ja, ich würde ihn nie zitieren. Deshalb
das ist egal, das ist ja total wichtig. Ja. Nein, es ist total wichtig, weil das ist unsere Geschichte. Also Alter als unfassbar großes Politikum und ihr großes, ihre Botschaft war ja an alte Frauen. Macht, was euch Freude macht. Auch wenn euer ganzes Umfeld sagt, das macht man aber nicht als alte Frau, tut es. Weil Schaffen ist Freude und Freude ist fast Jugend. Und schert euch einen Dreck darum, was euer Umfeld sagt. Und
ja,
das
aber dazu
war
brauchst
hochpolitisch.
Das ist hochpolitisch, da brauchst du auch ökonomische Unabhängigkeit. Es ist einfach so, dass seit der Französischen Revolution Frauen Körper sind und Männer Geist. Und diese Dichotomie ist zum Teil durch die glorreichen Heldinnen, auf den Schultern wir stehen, also umgewandelt worden. Eben diese ökonomische Unabhängigkeit der Frauen ist das A und O. Dass die ökonomische Unabhängigkeit eben auch eine Unabhängigkeit von der Körperlichkeit bedeutet. Das heißt, du musst nicht deinen Körper verkaufen. Eben Frau ist Körper, Mann ist Geist. Du musst nicht deinen Körper verkaufen.
Weißt du,
und
genau
deshalb verlierst du. Ich möchte ganz schnell den Satz fertig machen. Mhm. Und deshalb brauchst du im Alter den Körper nicht. Ich möchte da ein Gedanke, der mich wahnsinnig wichtig ist, weil junge Frauen immer auf den Körper setzen, punkto Karriere. Deshalb die OnlyFans, oder? Also diese Plattform, worüber ich reden möchte, weil das ist genau das Phänomen. Also junge Frauen, jungen Mädchen, überhaupt Mädchen und jungen Frauen wird eingetrichtert, immer mehr auch den Jungs, aber das ist ein anderes Thema. Mädchen und Frauen wird eingetrichtert. Und es ist so, du musst dich über deinen Körper als Frau, als junge Frau, als Mädchen, musst du über deinen Körper einen Platz in der Gesellschaft erkämpfen. Außer du kannst es mit der ökonomischen Unabhängigkeit, dem Beruf. Es fehlt dir aber quasi die soziale Anerkennung, oder? Also die Elite ist ja unfassbar mit den Frauen, wie der Körper der Frauen nicht altern darf und wie toll der Körper zurechtgemacht ist von jungen Frauen. Schwarz, weiß, grün, blau etc.
Und drum eben und wichtig, Bücher, die das Altern thematisieren. Aha. Mach weiter.
Nein.
Doch.
Also doch, natürlich sind Bücher von Frauen sind immer wichtig. Ich habe nicht gesagt, Frauen sollen nicht über das Alter thematisieren. Hör mal genau zu. Ich habe gesagt, die Obsession, wenn Frauen schon nur aus Körper ein Existenzrecht haben, dann auch gleichzeitig literarisch, poetisch und politisch ausschließlich über den Körper zu politisieren, das ist ein Riesenproblem. Und Problem-Talking creates Problems, Solution-Talking creates Solutions. Ich hätte gerne, ich finde Julia Onkens Buch ist großartig übers Altern. Es ist, es hat eine heitere Melancholie. Es hat eine Lebenslust, die Julia Onken noch für die nächsten 90 Jahre bereithält. Ich finde eben, wenn du als Autorin, als Frau in politischen Diskussionen ständig diese Unsichtbarkeit beschwörst von alten Frauen, dann machst du sie auch. Dann bringst du diese Vorstellung, dieses Bild der Eroberung der alten Frau als Lehrstelle, wiederholst du millionenfach per Codes. Und du wiederholst immer wieder dasselbe Klischee. Ja, die armen Frauen, wenn sie keinen Körper mehr haben, dann sind sie nicht mehr wichtig.
Das glaube ich ja genau nicht.
Doch.
Das glaube ich genau nicht. Ich glaube, dass Elke Heidenreich recht hat in dem Zitat, was ich am Anfang zitiert habe. Ne? Also Frauen setzen sich immer damit auseinander, ne? Was heißt es, Frau zu sein. Ne? Und sie werden im Alter selbstbewusster, sicherer und gelassener. Es hört nämlich auf im Sinne von, glaube ich, je älter eine Frau wird, umso größer die Chance der Freiheit. Also natürlich
ja,
auch in unserer
diese
Zeit.
Ständige Selbstbespiegelung mit der weiblichen Erfahrung behindert dich, als Mensch in die Öffentlichkeit zu treten. Das ist mein Punkt.
Nein,
diese ständige diese Trennung zwischen
nicht
Privat und Öffentlich. Ja, dann natürlich teilst du den nicht. Ja. Ich erkläre mich noch einmal. Das ist eben apolitisch. Das ist apolitisch, weil du, ich finde, die persönliche Erfahrung ist wichtig und darüber kann in der Literatur 100 Millionen Seiten geschrieben werden. Ist wunderbar. Die ist wichtig. Wenn du als Frau aber ausschließlich ein Privatleben führst, hast
natürlich
du das Leben als Mensch vertan.
Natürlich.
Deshalb, es behindert Frauen, es beschränkt Frauen, wenn sie ständig um sich, also ich sehe das mit den Millennials
Richtig.
Und Zoomers, ich sehe es auch mit deiner Generation, ich sehe immer diese Kommentare, die Frauen und auch anderen Frauen abgeben. Ich habe so keinen Bock darauf,
ja,
ständig den Spiegel der weiblichen Erfahrung, die vor allem auch eine körperliche Erfahrung ist. Deshalb sind ja Frauen Frauen, biologische Frauen. Weil tatsächlich der Körper, das ist wirklich wichtig, der Körper ist Hormone machen Gefühle, Hormone können dich deprimieren. Das ist so, darüber wahnsinnig viel forschen, reden, die Medizin, das ist enorm entscheidend. Überhaupt die Medizin, die Biologie. Ich möchte einfach hier den Punkt machen, die Biologie, wenn du ausschließlich über die biologischen Erfahrungen nachdenkst und darüber schreibst, nicht nur ausschließlich, aber vor allem diese Erfahrungen dann quasi politisch ummontierst, dann ist ein wesentlicher Teil des Verständnisses von Welt und Freiheit geht da verloren.
Richtig,
da
volle Zustimmung. Aber ich glaube, dass diese, du hast es super analysiert, diese Dichotomie von Geist und Körper, die seit Jahrhunderten gilt und uns gerade auch als Intellektuelle auch geprägt hat. Wir haben das ja mitbekommen, wie schreiben intellektuelle Männer über Frauen, ne? Und diese Entwertung. Und das prägt uns bis heute. Und deswegen haben auch wir die Tendenz einer Abwertung, wenn es um Körper geht, oder einer Zuschreibung von Frauen, wenn sie sich mit Körper befassen. Was mich stört und ich ein massives, um dich zu zitieren, Unbehagen habe, ich finde es übrigens super, so zu argumentieren, das mache ich inzwischen im privaten und beruflichen Umfeld auch. Ich habe ein Unbehagen, finde ich unglaublich stark. Ist zu sagen, sie machen das ausschließlich, wenn sie es einmal machen, wenn sie es zweimal machen. Niemand macht das ausschließlich. Trotzdem hast du einen Punkt, weil diese Erfahrungen, die massiv geprägt werden durch die Instagramisierung, ne? Der jüngeren Generationen,
genau,
und der Algorithmus, ja. Unterstützt eben, wenn junge Frauen über Beauty posten, ne? Und macht diese krasse Binarität auf. Voll klar, aber das bedeutet nicht, dass Frauen, die sich damit beschäftigen und mit dem Thema Alter, das ausschließlich machen, weil das wertet
nein,
sie ab.
Habe ich mehrfach
gesagt.
Wollte ich? Nein. Ich habe nicht gesagt ausschließlich. Ich sage in den, also Körper und Frauen, also Frauenliteratur ist voller Körperliteratur. Bin ich da falsch? Fragezeichen.
Ich würde Körperliteratur nicht per se abwerten, weil die Thematisierung des Körpers ist ein politisches, es ist die Realität.
Nein,
es ist
eine ständige Selbstbespiegelung.
Aber das ist deine Assoziation.
Nein,
es
ist nicht meine Assoziation. Du bist nicht die Theorie und ich bin quasi falsch. Nein, wir werden uns da nie nahe kommen. Ich gebe dir ein Beispiel aus der persönlichen Erfahrung, das dir ja so gefällt. Wenn ich schreibe an mein Israel-Essay. Schreibe an der Algorithmisierung oder Pornografisierung der Welt. Ich schreibe, wie der Körper zu Ware wird. Ich habe totale Kicks, weil es wirklich die Gedanken, das Zusammensetzen, das Schreiben macht mich leben, atmen. Ich finde es großartig. Dann gehe ich laufen 2 Stunden durch den Wald. Ich bin ein grundaus wahnsinnig glücklicher Mensch. Und dann gehe ich irgendwie ins Badezimmer, will duschen nach dem Laufen und gucke in den Spiegel und realisiere, boah, da schaut mir ein Spiegelbild entgegen, das nicht eigentlich meinem Freiheitsgefühl entspricht. Weshalb? Weil das verinnerlichte, gesellschaftliche, digitale oder was auch immer Bild einer Frau nicht so aussehen sollte, wie es mir aus dem Spiegelbild entgegenstarrt. Und diese Diskrepanz hat was wahnsinnig Politisches, weil es ist die Eroberung der Welt als Bild. Jede Gesellschaft gibt sich die Bilder, die Geschlechternormen, die der technischen Entwicklung quasi entspricht und die den Bedürfnissen der Gesellschaft entspricht. Und da finde ich einfach, darüber nachzudenken, auch wenn du, ich finde Bücher übers Altern toll. Ich habe sie ja im Unterschied zu dir in meinem Regal liegen, oder?
Na, das ist hallo.
Aber ich finde,
das ist eine übergriffige Falschaussage, Kollegin Dr. Stempfli. So.
Nein, aber was mich einfach umtreibt.
Soll da nicht liegen, Frau Stempfli, du sollst sie lesen.
So. Was mich umtreibt, ist die Mitte, eine Balance zu finden, eine Urteilskraft zu finden zwischen privater weiblicher Erfahrung und politischem weiblichen Handeln. Und diese Balance, diese Waage ist oft zu Ungunsten der politischen weiblichen Freiheit, schlägt dort das Pendel aus.
Richtig. Gucke mal.
Ja, haben wir doch was gefunden. Aber darf ich schnell die Theorie bringen zum OnlyFans? Mhm. Weil das habe ich angeguckt. Also OnlyFans ist eine Plattform, auf der vor allem Frauen, Männer, Inhalte gegen Bezahlung anbieten können. Das ist wichtig für unsere Hörer und Hörerinnen, das zu kennen, weil das machen vor allem die Zoomers und Millennials. Die nennen sich OnlyFans.
Inhalte also, gegen Bezahlung, was
genau,
für Inhalte?
Genau, das ist so wie ein Abo-Modell. Ursprünglich war die OnlyFans-Plattform so beispielsweise eben diese persönlichen Dinge, die wir gerade diskutiert haben, Körperoptimierung, Fitnesstrainer, Musikerinnen, Köchinnen, Gärtnerinnen, Influencerinnen, oder? Also Fachleute, die im Abo, also ich hätte zum Beispiel, ich habe mir das tatsächlich überlegt, quasi so einen Philosophiekurs gegen Abo auf OnlyFans, weißt du, die Fans, eben OnlyFans kriegen die Inhalte. Mhm. Das nennt man die Kreatoren. Die stellen dann Fotos, Videos, Chats etc. ein. Und wie es denn so ist, und Fans zahlen monatliches Abo oder Einzelzahlungen, die heißen Tipps. Und wie es immer passiert, es war zuerst auch Comedians, diese Fitnesscoach etc. Jetzt wurde es natürlich zum Pornografie-Plattform. Das Mädchen und Frauen sich vor der Kamera ausziehen, wenn sich einige noch erinnern an diese Telefonsex-Angebote, das war so in den 90er Jahren im Privatfernsehen, gab es dann ab 23 Uhr oder Mitternacht gab es diese Werbeblöcke 666, 789 oder so. Ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich nie gesehen, aber ich erinnere mich sehr, weil ich da auch oft auf Tournee war und im Hotelzimmer einfach den Fernseher lief und völlig, also das war völlig crazy, oder? Also Telefonsex anzubieten. Und wie es so ist, OnlyFans wird jetzt zur Pornografie-Plattform per se. Und da gibt es eben die Zoomer und Millennials machen das, die Mädchen und Frauen, weil sie, wie ich am Anfang gesagt habe, die ökonomische Unabhängigkeit erreichen wollen. Weil das so viel schwerer geworden ist für Mädchen und Frauen mit einem sogenannten, Anführungszeichen, anständigen Beruf, das überhaupt zu erreichen. Weil
das
wir in einer
nicht.
Sexistischen, ja doch, nein, das stimmt nicht, da kannst du gerne positiv reinbringen. Es gäbe sehr viele Möglichkeiten, aber die Elite, weißt du, wenn du die Matura gemacht hast und studiert hast, bist du dir eigentlich einfach zu schade zu arbeiten. Ich merke, das ist so ein Gefühl, das sich so breit gemacht hat. Weißt du, du bist dir zu schade zu putzen. Ich war an der Kasse als Putzer. Ich kenne so viele Frauen meiner Generation, die ihr Studium an der Kasse beim Putzen, Gärtnerarbeit, Hausarbeit und so weiter, Betreuung von Kindern, das Geld, das Studium so verdient haben. Heutzutage, und ich rede viel mit Frauen im Alter zwischen 20 und 40, heutzutage finden die das es sind die Stundenlöhne sehr schlecht, und B, holen die sich schnelles Geld auf OnlyFans. Nur ganz kurz, das Argument dafür ist eben, es ist dann Selbstermächtigung, es unterscheidet sich von einer digitalen Plattformprostitution, dass du keine Zwischenhändler hast. Aber was es natürlich macht, ist die Akzeptanz und der Zwang von jungen Frauen zur Pornografisierung des Alltags. Oder du musst dann die männliche Sexualität, den männlichen Blick den die Homosexuellen auf die Frauen mit Sex and the City projiziert haben. Du hast keine weibliche Sexualität mehr, sondern du hast wirklich ausschließlich nur noch die Bedürfnisse der männlichen Sexualität musst du erfüllen. Als heterosexuelle Frau halt eben als heterosexuelle Frau, als Schwuler musst du das gegenüber den anderen Schwulen
und das prägt befüllen. Natürlich in dem zweiten Schritt diese Gesellschaft, dieses gesellschaftliche Wahrnehmen wollen von Frauenverkauf als etwas Selbstbestimmtes und Selbstgewähltes. Ne?
Genau, genau. Mhm. Deshalb habe ich das gebracht. Und da habe ich einfach, OnlyFans ist eben diese Intimisierung durch die Algorithmen und es ist das Thema, was mich eben seit Hannah Arendt mit dem Totalitarismus umtreibt. Wenn das Privatleben, also die Tyrannei der Intimität, hat sich zu einer totalitären Privatisierung und Optimierung des Körpers zum Markt entwickelt. Und das ist eine Entwicklung, die muss wieder ein Narrativ, eine Fiktion, eine algorithmisch milliardenfach reproduzierte Ideologie, und die muss wieder an die Welt und Wirklichkeit gekoppelt werden. Eben Frauen und Männer sollen in den Garten, also die jungen Menschen sollen wieder handeln, auch mit Händen arbeiten. Und das wollte ich eigentlich bringen. Und da sind wir genau beim Thema, obwohl wir uns nicht verabredet haben, da sind wir beim Thema Körper, weißt du, Handeln, Körpererfahrung, darüber nachzudenken als Narrativ. Ich glaube, dagegen wehre ich mich. Ich wehre mich weniger als Körper, den Körper tatsächlich zu erfahren. Im Gartenarbeit, in Putzen, in der Haushaltung, in der ganzen Infrastruktur, in einer realen Welt, die wir brauchen und die wir nicht einfach an billige Migranten und Migrantinnen delegieren sollen, wie das die Elite
auch will. Es gibt eben noch einen Unterschied, also von was für einem Körper sprechen wir? Sprechen wir von einem sexualisierten Körper und einer Art und Weise damit umzugehen, wie das bestätigt wird, Beispiel OnlyFans oder Instagramisierung oder realen Körpern, reale Körper, die unser Leben prägen, weil wir eben immer als Frauen gelten und als Frauen auch abgewertet werden. Stichpunkt Inge Meisel. Ne? Oh, da ist es für, ne? Also das ist so zutiefst feindlich gegenüber und Abscheu gegenüber alten Frauen. Und das von einem alten Mann. Ne? Und da sieht man eben dieses krasse Ungleichgewicht. Ich habe auch ein Beispiel mitgebracht. Eine Schrumpelgurke der Woche wurde mir zugesendet von unserem Hörer Gerhard S. Schöne Grüße an dieser Stelle.
Ah, sehr schön. Ja.
Und die Schrumpelgurke der Woche geht an Visit Berlin, die offizielle Marketingagentur der Hauptstadt. Also Berlin hat seit vielen, vielen Jahren diese...
Wie Berlin? Ach, was haben Sie sich geleistet? Erzähl. Entschuldigung, wenn ich lache.
Ich würde ja so gerne mal was richtig Positives über Berlin erzählen, aber Berlin macht es mir gerade wirklich schwer. Und dieses Beispiel von Visit Berlin ist hanebüchen und erschütternd. Also Visit Berlin, die offizielle Marketingagentur der Hauptstadt, institutionell gefördert vom Berliner Senat, und zwar von der Senatsverwaltung für Wirtschaft. Und ich habe mir sogar angeguckt, wie viel die im Jahr jeweils bekommen an Steuergeldern, ne? Mit dem Auftrag, Berlin als Marke zu pflegen.
Oh ja, genau.
Und Berlin,
diese Steuer, diese öffentlich-rechtlichen Gelder. Ja,
und Berlin als als ja zu verkaufen weltweit, ne? Also Tourismus, Kongress, Berliner Markenpflege, ne? Das ist die Aufgabe von Visit Berlin, und damit dafür bekommen sie, es war ein bisschen schwierig, das rauszufinden übrigens, wie viel die bekommen, also ich empfehle das nachzugucken im Finanzplan 13 der Senatsverwaltung für Wirtschaft. Dort ist allein auf Seite 59 in einer Fußnote notiert, dass Visit Berlin für das Jahr 2025 16 Millionen Euro bekommen hat. Also ungefähr, ne?
Ich gratuliere übrigens nur schnell Gratulation an Isabel Rohner. Das ist großartig, und es ist übrigens System, dass man die diese Zahlen nicht so schnell findet. Großartig, 16 Millionen, das ist ein Haufen Geld.
Und das ist nur ein Punkt, ich kann nicht ausschließen, dass sie mehr kriegen, weil es war wirklich, es ist ein bisschen knifflig, das rauszufinden, es ist wirklich intransparent. So, also Visit Berlin hat auch einen Visit Berlin-Blog, wo Veranstaltungen beworben werden, ne, die so interessant sein sollen für Touris. Jo, und da staunt man, was man da für Veranstaltungen beworben bekommt. Unter anderem mehrere Veranstaltungen über Sexarbeit, Vortrag in einem Bordell. Ganz im Ernst, das steht auf Visit Berlin.
Es ist die Podcastin, die These, die Podcastin, die totalitäre Pornografisierung der Markentechnik von Frauenkörpern wird dort umgesetzt. Eben sagt, das geht gar nicht.
Das geht gar nicht. Ein Vortrag über Sexarbeit. Ich meine, allein, wir haben oft darüber gesprochen, Sexarbeit ist pure Ideologie. In einem Bordell. Und zwar in einem Bordell, spezialisiert auf Sadomaso, Bondage, quäl mich.
Ne? Ja, sie sind schon echt.
Das ist wirklich übel. Und dann kannst du da, also ich kann es dir vorlesen, ich kann es Ihnen und euch vorlesen. Die Debatte zur Sexarbeit zeigt Rechtsruck auch im Feminismus? Fragezeichen. Wir sprechen über die übersehene Rolle der weißen bürgerlichen Frauenbewegung beim Faschismus der Mitte.
Nein, nein,
doch,
nein.
Ganz im Ernst.
Und nein, das ist großartig. Also das ist echt ein Pamphlet, ein misogynes, antidemokratisches Pamphlet, subventioniert von den Steuerzahlern. Das wird wirklich zur Klage gebracht.
Geht und das ganz
Faschismus
klar gesagt.
Der bürgerlich, der weißen Bürger, die schlagen schon zurück. Sie können es echt nicht, ja, sie können es echt nicht aushalten, dass Frauen das Frauenstimmrecht und Wahlrecht haben, Frauen die gleichen Rechte erkämpft haben, dass Frauen es wagen, Podcasts zu machen, eigene Medien, dass Frauen sich in Netzwerken zusammenschließen. Das ist großartig, das ist wahnsinnig. Weiter, Entschuldigung, Isabel Rohner.
Nein, an diesem Beispiel ist ja einfach so viel irre. Also bleiben wir einmal bei der Veranstaltung.
Nochmal das Zitat.
Jede Kritik an Menschenhandelssystem, Prostitution abzuwerten mit, das ist Faschismus, ist schon krass. Also stellen wir das vor, und es wird noch kommen, ne? Kritik an Leihmutterschaft, Faschismus.
Ja.
Kritik an offener Drogenszene, Faschismus.
Kritik an Afghanistan und den Taliban.
Faschismus.
Ja, ne?
Also dieses, ich habe mich an einer Stelle ein bisschen, konnte ich mich nicht erwehren, dass ich ein bisschen lachen musste, weil bislang waren wir ja Rechtsextreme, ne? Wir Feministinnen, die wir uns für Frauen und Mädchen und ihre Rechte einsetzen. Jetzt sind wir zumindest in der Mitte, aber wir sind jetzt Faschistinnen geworden. Es ist schon sehr, sehr böse.
Ja.
Dann diese Normalisierung. Wir laden einen ins Bordell, um einen Vortrag zu hören über Sexarbeit. Ich habe nur gedacht, ach, die nächste Stufe ist, das als Berufsorientierungsangebot zu bewerben.
Haben Sie ja schon gemacht.
Haben Sie ja schon gemacht bei den Arbeitslosenämtern. Haben Sie ja versucht, gab einen großen Skandal irgendwie vor 7 Jahren oder so,
dass Ihnen angeboten wurde, Sie sollen doch im Escort arbeiten. Weil
und das Zweite ist aber, das wird beworben auf einer öffentlichen, steuerfinanzierten Plattform.
Genau.
Jetzt kann man sagen, ja gut, aber Prostitution ist ja nicht illegal in Deutschland.
Richtig.
Na?
Ja, richtig.
Leute, es gilt aber nach wie vor die Entscheidung jeder Plattform, was sie bewerben wollen und was nicht. Und es gehört nicht auf eine öffentliche Plattform der Stadt, der Hauptstadt Berlin, für eine Veranstaltung zu werben, die gegen die Menschenwürde ist.
Ne? Mhm.
Und es gehört auch nicht, und da kommen wir ins Rechtssystem, Veranstaltungen zu bewerben, die jugendgefährdend sind, weil man kann gut sagen, ne, diese ganze Prostitutionsmist ist legal und haltet die Klappe, ihr Faschistinnen der Mitte. Ne? Mhm. Aber der Jugendschutz gilt weiterhin. Und davon sehe ich gar nichts. Und Bordelle übrigens gelten weiterhin als jugendgefährdende Orte.
Ah, sehr gut.
Und davon sehe ich gar nichts. Und Altersgrenze sehe ich gar nichts. Und eine Warnung sehe ich gar nicht. Ich sehe aber hier absolut.
Du hast deine Triggerwarnung. Ja, Entschuldigung.
Aber ich sehe hier das absolute, wirklich den Fail bei Visit Berlin. Ja, ganz klar. Die anderen, die versuchen das. Versuchen auch, sich reinzuwaschen, zu legalisieren, zu zeigen, was sie doch für normale Institutionen sind. Aber dass Visit Berlin das unterstützt, das ist der Fehler von Visit Berlin. Und darüber wird der regierende Bürgermeister informiert, und selbstverständlich auch Visit Berlin. Mhm. Und die zuständige Wirtschaftssenatorin.
Mhm. Unbedingt, unbedingt. Vielen, vielen Dank für dieses Beispiel. Es zeigt übrigens, dass Visit Berlin, das muss ja, müssen ja eine Gruppe von Menschen zu verantworten haben. Also irgendwelche hippe Werbeagenturen, die das zu verantworten haben.
Das ist die Agentur.
Und das zeigt, wie stark das, was wir als Wokeism bezeichnen, also die Auflösung aller Werte, die Zerstörung der wirklichen Welt durch Sprechakte, dass die voll angekommen sind in den öffentlich-rechtlich subventionierten Institutionen. Oder wie sieht Berlin, ist einfach eine Werbeagentur, aber die wird ja mit öffentlichen Geldern eben bezahlt, massiv, um Werbung zu machen. Ja, 16 Millionen sind wir. Bitte diese 16 Millionen den Frauenhäusern übergeben. Und dann gleichzeitig, weißt du, von Gewalt an Frauen zu reden. Es ist einfach eine Perversion.
Ja,
es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn.
Und es ist eine absolute Verunglimpfung, nein, viel mehr, ne? Also wenn immer über Hass und Hetze gesprochen wird, das ist Hass und Hetze gegen Feministinnen. Weiße Frauenbewegung.
Genau,
ne? Faschismus der Mitte.
Wie verankert diese durchgeknallten Mörderinnen sind mittlerweile des westlichen Systems in den öffentlich-rechtlichen Institutionen unsere Demokratien. Das zeigt, wie stark dieser Woke-Virus verankert ist. Hannah Arendt hat übrigens in der Vita Activa eben über den Privatzustand der Menschen, der Menschen zerstört und vor allem Demokratien zerstört. In der Vita Activa redet sie vom Animal Laborans, wo die Würde und die Freiheit und das Menschenbild zerstört wird dadurch, wenn der Mensch wie ein Sklave, eine Sklavin im alten Griechentum ausschließlich sich der Arbeit widmen muss, um überhaupt existieren zu können. Das ist das Animal Laborans, das ist keine gute Voraussetzung für ein demokratisches System. Wahnsinnig toller Abschnitt. Ich habe dort einen ganz wichtigen Vortrag mal über die Arbeit geschrieben. Also wie das versklavt. Und ich schreibe natürlich dann in meinem Hannah Arendt Buch und in den Hannah Arendt Lectures, dass vom Animal Laborans jetzt das Animal Coitans geworden ist. Also eben die Veralltagisierung der Pornografie, dass das Menschenbild eben als biologischer Dienstleistungsautomat umdefiniert wird im Zeitalter der Digitalisierung. Oder wir sind so bio, also vor allem die Frauen, und es beginnt immer mit den Frauen, die Frauen werden zu Dienstleisterinnen über ihren Körper reduziert. Und diese Ideologie, und da brauchst du eine Ideologie, oder du brauchst, wie im Christentum, brauchst du ein Menschenbild. Und die Narrative zeigen, wie dein Beispiel zeigt, die Narrative zeigen alle in dieselbe Richtung. Es ist nicht das aufgeklärte Menschenbild der liberalen Demokratien von Freiheit, Gleichheit und Solidarität, was wunderbar ist, sondern es ist ein Menschenbild des Coitans, also des kopulierenden Dienstleistungswesen, das je nach finanzkapitalistischen Marktbedingungen neu beschriftet werden kann. Das ist das Schockierende.
Ja.
Die Uberisierung der Sexualität. Oder? Also wie
Aber Uber, weißt du, was
privatisiert, OnlyFans privatisiert jetzt den Körperverkauf.
Ja, und was mich wirklich immer wieder erschüttert, dass das vor allem auch geschieht, jedenfalls in der Öffentlichkeit, durch Frauen selbst, die wiederum dieses System verkaufen. Das ist im Falle dieser Veranstaltung so, aber auch allgemein. Und weißt du, dieses Vogue, ich habe das schon oft gesagt, diese Grundidee der Rücksichtnahme, der Empathie, des Reflektierens, wo gibt es Benachteiligungen, das finde ich zutiefst richtig und wichtig. Und die Problematik ist ja nur dieses, dass es absolut gekippt ist und beispielsweise Gruppen, auf die niemals Rücksicht genommen werden, sind Feministinnen, ne? Sind Frauen, die sich für Frauen einsetzen, die kann man öffentlich mit Steuergeldern fertig machen. Ich habe gleich noch ein Beispiel.
Oh, gerne.
Jüdinnen und Juden. Juden, natürlich. Ja. Ne? Also die werden, all die Wokies, die für sich rekurrieren, bitte doch berücksichtigt zu werden und bitte mit den richtigen Pronomen angesprochen zu werden, ansonsten wäre das Gewalt, haben keine Hemmung, gegen Feministinnen und Jüdinnen und Juden vorzugehen. Und ehrlich gesagt, das sind die Strukturen und die Instrumente, die wir seit vielen hundert Jahren kennen, und die sind so patriarchal wie sonst was. Also es hat sich nichts geändert. Der Altruismus der Frauen, die sich für Frauen einsetzen, Juden in einen Topf schmeißen und in die Schublade des, da können wir drauf rumtrampeln, versetzt, dieses Bild hinkt jetzt brutal, aber es ist egal, der hat sich überhaupt nicht verändert. Im Gegenteil, er wird noch verstärkt durch die Logik der Algorithmen. Und das ist wirklich bitter. Also, drum ist Vogue ist so stark geworden, weil sie sich um Männer kümmern. Es ist eine Männerbewegung.
Ja, und das mit den Frauen, es sind ja die Frauen eben das angepasste Geschlecht. Also, wie ich schnell reingeworfen habe, aber keine Diskussion darüber, sind Frauen wirklich dümmer? Wieso wieso beginnt jede Frauengeneration wieder bei Null? Das erschüttert mich schon. Ich habe es erklärt durch den Reproduktionszwang. Aber sie können ja nicht mal mehr Kinder machen. Egal, wir lassen das jetzt mal schon so stehen. Ich möchte noch anderes Beispiel.
Und die kinderfreie Frau Rona übernimmt wieder. Du, in der letzten Woche gab es ja nochmal so einen Fall der steuerfinanzierten Hetze gegen Frauen. Und zwar diesmal auf Bundesebene. Visit Berlin war Landesebene und sind meine persönlichen Steuern auf Landesebene. Jetzt gehen wir auf Bundesebene und auch der Bund ist natürlich finanziert von uns allen, uns Bürgerinnen und Bürgern. Also auch hier geht es um Steuergelder. Der Bund, die Bundesregierung hat ja eine Unzahl von Beauftragten, ne? So Sonderbeauftragten. Ich habe auch da einmal recherchiert. Unter der Ampelregierung nahm dieses System absolut groteske Ausmaße an. Die hatten 60 Beauftragte des Bundes für irgendwelche Themen. Die sind alle hochdotiert, ne? Und man fragt sich, braucht es die wirklich alle? Antwort ist nein. Schwarz-Rot hat dann 25 dieser hochdotierten Stellen abgeschafft. Allein das ist gut. Wir haben aber immer noch 27.
27 wie heißen sie?
Beauftragte der Bundesregierung für Rüsebümpf. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedlich. Aha, okay. Es gibt Beauftragte für die Ostländer, es gibt Beauftragte
das ist ein Feudalsystem.
Für Religions- und Weltanschauungsfreiheit.
Fürsten hatten genau solche Beauftragte, oder? Ich komme dann zu dir, sehr schön, Feudalsystem.
Ja, und es gibt im BMBFSFJ, also dem, ich kann es schon gut sagen, ne? Obwohl ein Buchstabe mehr, ne? Das neue Familien- und Bildungsministerium, da sitzt die sogenannte Queer-Beauftragte, ist die Beauftragte für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Das ist die Position, die unter der Ampel geschaffen wurde und damals Sven Lehmann innehatte, dem wir dieses vermaledeite, frauenfeindliche, homosexuellenfeindliche, wirklichkeitsfeindliche, demokratiefeindliche sogenannte Selbstbestimmungsgesetz verdanken. Jetzt macht es eine junge Frau der SPD mit Namen Koch. Und die hat zum Internationalen Tag der Transsichtbarkeit einen Post machen lassen, also von einer Grafikerin, vielleicht auch von einer Agentur, ne? Gepostet ein Bild in den sozialen Medien von J.K. Rowling, Donald Trump und Alice Schwarzer mit dem Slogan Frauen und Transrechte nicht gegeneinander ausspielen. Mit diesem Bild sagt sie, dass die drei das tun. Ganz klar. Und dann geht es danach weiter in ihrem Post mit mehreren weiteren Kacheln. Auf der ersten übt sie Kritik an Trumps Entscheid zum Frauensport und sagt, diese Ideologie von Trump würde sich ja jetzt auf die Olympischen Spiele auswirken. Klammer, die Entscheidung der Olympischen Spiele ist, keine biologischen Männer mehr in Frauenkategorien antreten zu lassen. Ich halte das jetzt nicht für besonders revolutionär, denn das ist ja die Idee und der Grund, warum es Frauensport gibt, dass Frauen die Chance haben auf faire Wettbewerbsbedingungen. Also das wirft sie ihm vor. Dann in einer Kachel sagt sie pauschal, es gäbe Kritik am sogenannten Selbstbestimmungsgesetz und die Kritik käme immer vom rechten Spektrum, also damit werden alle Frauen, die sich irgendwie äußern kritisch, direkt ins rechte Spektrum abgeschoben, wobei nicht klar ist, was meint sie eigentlich mit rechtes Spektrum, und ihr Ministerium ist ja jetzt unter CDU Leitung, ne, von Karin Prien. CDU ist jetzt auch nicht links im Parteienspektrum. Also gibt es da vielleicht auch ein grundlegendes Missverständnis der Queer-Beauftragten, was ihre weisungsbefugte Ministerin anbelangt? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, und dann geht das kachelweise weiter.
Es ist ein Skandal. Kritik, also es ist echt eine Kritik Ideologie. Eine Ideologie. Das ist eine waschechte kommunistische, islamoguschistische Sprechakt-Ideologie einer super durchgeknallten Extremen, die in einem solchen Posten nichts zu suchen hat. Gleichzeitig sollte dieser Posten eh abgeschafft werden. Die Vielfalt der Geschlechter braucht es nicht. Wir brauchen eine normale Gleichstellungsstelle.
Ich würde mir, wenn man diese Beauftragten haben möchte, ne, hat es ja den Hintergrund, man möchte gewisse Themen stärker machen. Ich fände tatsächlich sinnvoll, ich würde dafür auch Steuergeld ausgeben, eine Beauftragte für die Belange Alleinerziehender. Gab es noch nie.
Unbedingt. Genau.
Gab's dabei noch nie,
dabei ne? ist es eines der wichtigsten Gesellschaften im Projekt. Ich möchte noch schnell erwähnen.
Aber lass mich noch einen Satz sagen. Was sie in ihrem Post auch schreiben lässt, hochbezahlt, wer auch immer, ne? Also Zeit kostet Geld und dieses Geld kommt von uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, ist also Kritik am Selbstbestimmungsgesetz ist rechtes Spektrum, damit bäh, ne? Und Kritik ist auch ein Angriff auf unsere Demokratie, Zitat.
Ja.
Und damit, wenn wir jetzt uns erinnern an diese erste Kachel mit J.K. Rowling, Donald Trump, Ali Schwarzer, obwohl sie weder auf Rowling noch Schwarzer explizit eingeht, allein durch dieses Bild, ne, sagt sie, das sind Gegnerinnen unserer Demokratie. Mhm. Und das ist steuerfinanzierte Hetze. Abgesehen davon, dass ich das überhaupt nicht klug finde, man kann von Donald Trump denken, was man will, dass ein Mitglied unserer Bundesregierung Kritik äußert auf diese Art und Weise an einem der mächtigsten Staatschefs der Welt. Ich finde das geopolitisch nicht wirklich klug.
Ja, und der Staat darf nicht als Staatsbeauftragte einzelne Menschen anklagen. Das ist ein totalitäres System, das ist ein feudales System. Du kannst doch nicht als staatliche Beauftragte einzelne Menschen in der Gesellschaft rauspicken und sie auf eine Kachel stellen, also Propaganda, das sind die Feinde, das sind unsere Feinde, tötet sie.
Also, absolut, sorry, absolut.
Sie hat überhaupt kein, also entlassen. Ich möchte Inge Bell hier erwähnen. Inge Bell, die große, große Inge Bell, so habe ich es gesehen, hat auf LinkedIn eine Klage formuliert, die sie auch eingereicht hat. Also ich Zitat.
Eine formale Beschwerde.
Formale Beschwerde, genau. Zitat. Ich arbeite seit Jahrzehnten in gesellschaftlich sensiblen und konflikthaften Feldern als Beraterin und Publizistin, als Menschenrechtsverteidigerin und als Frauenrechtlerin. Für diese Arbeit wurde ich mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und dem Preis Frau Europas ausgezeichnet. Gerade deshalb halte ich es für meine Pflicht, dort Widerspruch einzulegen, wo staatliche Kommunikation ihre institutionelle demokratische Verantwortung verlässt. Und dann beschreibt sie die formelle Beschwerde und ich finde, wir sollten alle formellen Beschwerden stellen. Wir können die Vorlage von Inge Bell nehmen und dieses Amt überfluten, da muss Verantwortung gezeigt werden. Also vor allem, wenn Karin Prien ja eigentlich das Problem erkannt hat, dass hier von Staates wegen Bürgerkriegsszenarien in die Gesellschaft geworfen werden. Oder? Also das sind ja alles so Konfliktthemen, und es wird ein gesellschaftlicher Konsens ist eigentlich noch im Aushandeln und ein demokratischer Prozess und diese Beauftragte wirft hier quasi Bürgerkriegsszenarien mit staatlichen Geldern in die deutsche Gesellschaft. Und das machen und ganz viele. Es geht nicht.
Ich hoffe auch, dass Ali Schwarzer da rechtliche Schritte unternimmt.
Macht sie ganz selten.
Ja, aber das in diesem toll. Fall, ja. Weißt du, in ja. diesem Fall. Ich finde das schon krass. Aber jetzt stellen wir uns vor, ein anderer dieser 27 Beauftragten des Bundes, der Bundesregierung für irgendwas, von mir aus für Religions- und Weltanschauungsfreiheit, würde sowas posten gegen Putin oder gegen Macron. Weißt du, ich finde das schon, also...
Nein, oder du könntest also gegen die Extremisierung oder gegen den Islamismus, du würdest ein Plakat machen und das dann irgendwie eben so illustrieren. Es käme kein Mensch in den Sinn. Nein, es ist eine Frechheit.
Mit Salman Rushdie und Ahmad Mansour beispielsweise.
Yes, genau. Und es zeigt, dass
Christen und Islamisten nicht gegeneinander ausspielen.
Ja, genau.
Salman Rushdie und Ahmad Mansour. Ja. Und Macron, ne? Ja, dann wäre es das Analogum.
Das ist eine perfekte Analogie. Es käme kein Menschen in den Sinn. Es zeigt,
aber es geht eben nur gegen Frauen, ne? Und gegen Frauen ist ja, wie in Berlin. Kann man steuerfinanziert, hält man es für eine gute Idee?
Weißt du, ich glaube eben nicht nur, dass es es beginnt immer mit den Frauen. Weißt du, diese neue Ideologie der Sprechakte, der Beschriftung, eben diese neuen Elite, die nicht arbeiten will, die will einen neuen Feudalstaat mit Sprechakt, also weißt du, die will den Feudalstaat des digitalen Zeitalters in die Wirklichkeit aufdrücken und das machen sie ziemlich clever über diese Institutionen. Was meine ich damit? Du hast beim Programmieren, du hast die Programmiererin und du hast die Userin. Das ist dieses binäre System des Computerzeitalters. Und was im Moment passiert mit all diesen Sprechaktideologien ist, dass du eigentlich eine Elite haben willst, die kodiert. Weißt du, all diese Akademiker, die brauchen ja Stellen, oder? Wie ich gesagt habe, also die große Krise der akademischen Arbeitslosigkeit, die werden nämlich alle arbeitslos durch die KI. Deshalb müssen sie ja neue Systeme finden, dass sie nicht arbeitslos werden und plötzlich Toiletten putzen müssen. Weil Toilettenputzen ist nämlich ein sehr ehrbarer Beruf. Meine Generation alle gemacht, die ihr Studium verdienen musste, die das Geld verdienen musste. Wir haben aber auch deshalb auch einen anständigen Stundenlohn erkämpft. Also weil diese Elite das absolut nicht tun will, etabliert sie ein Sprechakt, ideologisches Sprechaktsystem, das die Wirklichkeit ersetzt mit eben Kategorien, Sexarbeit wird toll, Kindervergewaltigung ist nur eine Schwäche oder eine besondere sexuelle Priorität. Es passiert ja auf so vielen Ebenen, damit sie sich selber, die Zoomer und die Millennials, sich selber diese Programmierhaltung, also sie sind die Programmierer, sie programmieren die Gesellschaft mittels Sprechakten und Codes. Und das ist ein neues Feudalsystem. Und es ist nicht, dass die dystopischen Filme, die immer sagen, ja, die Maschinen beherrschen uns. Nein, es ist eher die Dystopie der Hunger Games. Übrigens großartiger Roman, der viel zu wenig beworben wird, der Hunger Games, mit den unterschiedlichen Distrikten der unterschiedlichen feudalen Struktur, in dem eben alle Errungenschaften der liberalen westlichen Demokratien wieder vernichtet werden. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben über 200 Jahre Menschenbilder und Frauenbilder, die es so in der Geschichte noch nie gab. Vielleicht mal im Matriarchat. Aber das gibt sonst nie so viel Freiheit und Gleichheit für Frauen, entgegen dem, was wir jetzt quasi in unserer direkten Gesellschaft kritisieren. Aber so viel Freiheit und ökonomische Unabhängigkeit war noch nie für eine Mehrheit von Mädchen und Frauen da.
Ja.
So viel selbstbestimmte.
Ja. Unabhängigen Frauen wollen das nicht finanzieren. Ich will keinen Frauenhass der Bundesregierung finanzieren. Keinen Frauenhass und Menschenfleischverkauf übers Land Berlin finanzieren. Die sollen dafür sorgen, dass Straßen funktionieren, das Gesundheitssystem funktioniert und unsere Schulen Dächer haben, wo es nicht reinregnet. Ich will aber nicht so einen Scheiß.
Genau. Und deshalb sind die Reformbemühungen der Bundesregierung, und darüber wird nie geredet, sind ganz einfach. Wir könnten tatsächlich Milliarden sparen, indem wir solche Beauftragtenstellen streichen, die Ämter streichen, die NGO-Subventionierung streichen und wieder die staatlichen Aufgaben konkret benennen.
Kernaufgaben.
Das wird aber nicht getan, weil genau diese Klientel, das sehen wir in den USA, in Kalifornien, weil genau dieses Klientel und diese akademische weiße Elite ständig bedient wird. Das finde ich schon, Second Class Citizen, ein anderes sehr gutes Buch von Batya Ungar Sargon. Ich finde es schon entscheidend, mal darüber nachzudenken, was eigentlich passiert mit dieser riesigen Akademisierungsquote, die gepusht wurde durch die Europäische Union, dieser Verwaltungskapitalismus, der tatsächlich ein neofeudales System etabliert. Auch mit dem Migrationspakt. Deshalb sind die alle so für die Migration. Weil dann holst du dir die Massen der Menschen, die sich nicht zu schade sind, um Toiletten zu putzen, und senkst dann noch den Mindestlohn, oder? Also der gilt dann nicht, weil du kannst sie dann schwarz anstellen. Das sind alles Mechanismen, die in den USA stattgefunden haben, die erst seit Trump auch so klar benannt werden. Also dass es erstaunlicherweise ausgerechnet die progressiven Kreise sind, die sich einfach zu schade sind, in der wirklichen Welt zu handeln, sondern sie sind die geborenen Priester, sie sind die geborene Priesterklasse, die wie bei dem Pyramidenbau und bei den Pharaonen die Menschen unterwirft mittels Schrift, jetzt halt mittels Code. Spannend, wirklich spannend. Wir sind vom Körper ausgegangen und sind bei den neuen Beschriftungen gelandet. Und ich werde bis zu meinem Lebensende dafür kämpfen, dass die neue Beschriftungsmethode sich an liberalen, freiheitlichen, demokratischen Grundsätzen orientiert und nicht an diesen totalitären Normen, die wir kennen aus Feudalsystemen, die eben die Körper so beschriftet, dass sie versklavt werden.
Und bis dahin arbeiten wir daran, und ich mache einen eleganten Bogen zum Anfang unseres Gesprächs, daran, selbstbewusster, sicherer und gelassener zu werden, immer selbstbewusster, sicherer und gelassener mit zunehmendem Alter, zunehmender Klarheit. Und darum ist es auch wichtig, immer wieder solche Stellen auch anzuschreiben, die darauf hinzuweisen, nicht mit uns und nicht mit unserem Geld.
Ja, sehr Sinn. Schön.
Auf das Gute in der Welt. Auf unser Geld.
Auf unser Geld und auf die Frauen. Auf das Geld der Frauen.
Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.